den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Als die Bayreuther Festspiele 1924 zum ersten Mal nach dem Weltkrieg wieder über die Bühne gingen, machten sie vor allem mit chauvinistischen Demonstrationen Schlagzeilen. Auf dem Dach des Festspielhauses wehte die schwarz-weiß-rote Flagge der Republikfeinde und unten im Parkett beantwortete die Festspielgemeinde die nationalistischen Worte der Schlussansprache des Hans Sachs in den Meistersingern von Nürnberg, stehend mit dem Absingen aller drei Strophen des Deutschlandliedes. Auch 1925 öffnete sich der Vorhang über dem mystischen Abgrund wieder und lud zur Pilgerfahrt nach Bayreuth. Unter den Zuschauern befand sich auch der angehende Musiklehrer Otto Daube, der seinerzeit dem Bayreuther Bund Deutscher Jugend vorstand und dessen Festspielbericht von der Premierenwoche am 5. August im Hamburgischen Korrespondenten durchaus erahnen lässt, dass es mit dem restaurativen, um nicht zu sagen reaktionären Geist in Bayreuth auch im zweiten Jahr nach Wiedereröffnung nicht vorbei war. Für uns auf dem grünen Hügel umgesehen und umgehört hat sich Frank Riede.
Bayreuther Festspiele. Rückblick und Ausblick von Otto Daube. Mit dem Abschluss des ersten Zyklus der Festspiele, Meistersinger Parsival, der Ring des Nibelungen, darf der Festspielgast mit besonderer Freude feststellen, in welch reichem Maße seine Hoffnungen auf die Wiederholung der im vergangenen Jahre so kraftvoll und glücklich wiederaufgenommenen Festzeit der deutschen Kunst erfüllt worden sind. Die Zustimmung zu Bayreuth durch alle, die treu dem Werke und dem Meister das Kunstwerk in diesem Jahre in seiner glücklichsten Wiedergabe erlebten, ist so allgemein. Die neuen Bestrebungen zur Erhaltung in echt Bayreuther Geiste so lebensvoll und stark, dass die Gewissheit einer neuen Blütezeit deutscher Kunst, befruchtet von dem echt deutschen Willen zum idealen Schaffen, gegeben ist. Die Idee der Regeneration, die die Welt von Bayreuth beseelt, steht heute unerschütterlich einem Zeitgeist des krassesten Verfalls gegenüber. Gefestigt durch das Erlebnis auf dem grünen Hügel, das nicht abgeschlossenes Erlebnis bleiben, sondern sich in die Tat umsetzen wird. Diesen Eindruck nehmen wir mit, wenn wir die festliche Zeit verlassen. Die Aufführungsreihe brachte eine ständige Steigerung der künstlerischen Eindrücke. Von der Meistersinger-Aufführung als Eröffnung und ihrer begeisterten Aufnahme wurde schon berichtet. Ganz gewaltig war das Erlebnis des zweiten Abends, der eine Parsival-Aufführung von vollendeter Wiedergabe brachte. Festspielbesucher, die lange Jahre vor dem Kriege die Aufführungen in Bayreuth besuchten, äußerten sich, dass sie nie eine gleich erschütternde, so restlos glückliche Parsival-Weihe erlebt hätten. Danken wir dies zuerst dem hervorragenden Dirigenten Dr. Karl Muck und seinem ausgezeichneten Orchester, so nehmen die Darsteller der Bühne an dem Erfolg lebhaftesten Anteil. Lauritz Melchior verlieh dem Parsival die erhabene Reinheit des reifenden Toren. Barbara Kemp war dramatisch so vollendet, dass man in ihr die berufenste Vertreterin der Kundry überhaupt erkennen darf. Theodor Scheidel und Willi Bader, Amfortas und Gurnemanns, von edelster Gesangskultur. Dazu die Chöre unter Professor Rüdel bis auf die letzten Feinheiten ausgearbeitet, dazu die Bayreuther Bühnenbilder, von denen man Klingsors Zauberschloss und den Blumenhain neu geschaffen hatte, all das war von so eindringlicher Wirkung, dass das vollbesetzte Haus noch lange Zeit in ergriffenem Schweigen verharrte, bevor man ebenso schweigend in den milden Sommerabend hinaustrat. Wie der Parsival bei aller Entwicklung unserer deutschen Bühnen eben doch nur im Festspielhaus erlebt werden kann, so erhält man hier ebenso die letzten Offenbarungen des Nibelungenrings. Im Hinblick auf die Ringdichtung erscheint es unerlässlich, die geschlossene Reihe der vier Abende ohne Unterbrechung zu bewahren. Und das ist wiederum ein Vorzug der Festspielaufführungen, dass man sich völlig frei weiß von den mannigfaltigen, nicht immer angenehmen Eindrücken des Tages, um hier ganz auf das Kunstwerk eingestimmt, in der großen Welt des Dramas aufzugehen. Dabei erhält man in Bayreuth ein klares Bild dieses in sich geschlossenen Meisterwerkes der deutschen Dichtung, da man hier vor allem das Drama betont und es somit von dem Eindruck des Opernhaften befreit. Wir alle stehen noch zu sehr unter dem Einfluss des Operntheaters, um uns durch das Musikalische zum poetischen Gehalt der Ringdichtung durchringen zu können. Wenn wir den diesjährigen Festspielen das beste Zeugnis ihrer Berechtigung zusprechen wollen, so kann dies im Hinblick auf den Ring des Nibelungen am besten dahin geschehen, dass wir unserer Freude über die Betonung des Dramatischen Ausdruck geben. Damit soll auf keinen Fall der meisterhaften Größe der musikalischen Interpretation Abbruch getan sein, zumal Michael Balling als Ringdirigent ganz Hervorragendes leistete. Wir haben die Ringpartitur kaum je so restlos erschöpft gehört als gerade in diesem Jahre. Notwendig erscheint es aber doch, gerade dem Regisseur Siegfried Wagner als dem Vermittler des Dramas zu bestätigen, was andere früher schon so oft genug ausgesprochen haben, dass er die Nibelungenwelt, sei es durch seine Bewahrung der Bayreuther Tradition, soweit sie sich auf das Kunstwerk selbst erstreckt, zu wahrhaftem Leben gebracht hat. Die Bühneninszenierung wies eine ganze Anzahl von Neuerungen auf, den gesunden, fortschrittlichen Geist Bayreuths beweisend. Die Ausarbeitung der einzelnen Partien bis in die kleinsten Feinheiten erreichte den Eindruck, dass mit der diesjährigen Aufführung das Vorbild der Ringdarstellung geschaffen wurde. Wenn man bei den durchweg einheitlich vollendeten Leistungen sämtlicher Mitwirkenden noch von Höchstleistungen sprechen darf, so sollen der Siegmund Lauritz Melchors, die Sieglinde Emmy Krügers, die Brünhilde Olga Blomés und der Mime Walter Elschners hervorgehoben werden. Als Loge wirkte zum ersten Male ein junger Künstler Fritz Wolf mit, der stimmlich hochbegabt, zwar noch nie auf dem Theater gestanden hat, unter der unermüdlichen, eindringlichen Anleitung Siegfried Wagners jedoch so prachtvoll war, dass man von ihm künftighin noch häufig zu reden haben wird. Hier ist, ganz nach des Meisters Sinne, ein Talent von stärkster dramatischer Gestaltungskraft entdeckt worden. Ebenso gern sei auf die hervorragende Altistin Inge Sarau aufmerksam gemacht, deren wohlklingendes, gut geschultes Organ aufhorchen ließ. An den spielfreien Tagen zogen Künstler wie Festspielgäste in die schöne Umgebung Bayreuths oder versammelten sich in der anregenden, jüngst geschaffenen Richard-Wagner-Stätte, dem biografischen Richard-Wagner-Saal Helena Wallems, zu musikalischen Feierstunden, die sich zur Aufgabe stellten, das Schaffen Wagners an die Gäste weiterzugeben und damit einer notwendig gewordenen Forderung unserer Zeit nachzukommen, wie man überhaupt den Eindruck mitnehmen kann, dass das geistige Leben Bayreuths zum Heile unserer deutschen Kultur machtvoll angewachsen ist, getragen vom Willen zu einer deutschen Kunstrenaissance, die unserem Volke in einer Zeit des Verfalls bitter Not tut. Bayreuth ist heute wieder Programm. Das ist der größte Erfolg der Festspiele 1925.
Aus der Zuschrift einer Hörerin: Dieses Getrelle auf dem Hügel verleiht mir keine Flügel. Das Gesamtkunstwerk soll andere verstören. Ich will lieber diesen Podcast hören. Und was merke ich, liebe Leut? Ihr führt mich doch nach Bayreuth. Na dann, bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.